Pflege faktisch, der Medifox-Podcast. Ja, Lars, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Pflege faktisch. Jetzt ganz besonders mit dir exklusiv im Interview. Ich freue mich mega darauf. Und ja, jetzt, wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile. Also ich glaube, 2015 hatte ich gesehen, haben wir den Altenpflegekongress zusammen gemacht. Und ja, ich würde dich einfach gerne nochmal vorstellen, als deine Expertise auch nochmal ja, wunderbar hervorzustellen. Und du bist examinierter Altenpfleger, ne, und hast dann die Weiterbildung als staatlich anerkannte Fachkraft für Leitungsaufgaben in der Pflege gemacht. Auch die Weiterbildung zur Leitung eines Heimes und Managements gemacht und bist jetzt Pflegedienstleitung und Geschäftsführer in eurer Einrichtung in, ja, hier bei uns im Norden von Hannover sozusagen. Ne?
Ja, ganz genau, ganz genau. Vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch wirklich. Und du sitzt noch in ganz vielen verschiedenen Gremien. Also das hatte ich auch noch mal gesehen oder das weiß ich ja auch. Also du bist Vorstand beim BPA in der Landesgruppe Niedersachsen, genau. Und du bist im Vorstand des BGW, also bei der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege.
Ganz genau.
Genau, ja. Also sehr, sehr umtriebig sozusagen. Und du berätst ja auch die Einrichtung, ne, und machst auch ganz viel.
Genau, ja. Genau. Wenn es so um Qualitätsfragen geht, Pflegedokumentation, jetzt natürlich auch in Corona-Zeiten, wie können Einrichtungen das stemmen, das ist so mein Aufgabenbereich.
Ja, wunderbar. Genau, und das ist auch da, wo wir eigentlich einsteigen oder wo ich gerne einsteigen möchte. Wir hatten in der letzten Podcast-Folge relativ ausführlich über die Empfehlungen vom RKI gesprochen, also diese Präventions- und Managementgeschichten, falls Covid-19 in der Einrichtung ja,
ausbrechen sollte sozusagen.
Ja. Da sind wir relativ ausführlich eingegangen, weil wir das auch tatsächlich als Grundlage nehmen für unsere Notfallberatung. Also wenn uns die Einrichtungen anrufen oder fragen, dann können wir uns immer da so ein bisschen ja, langhangeln.
Ja,
genau. Deswegen jetzt auch nochmal ganz konkret, ganz praktisch. Wie ist es bei dir oder wie ist es bei euch in der Einrichtung? Also nehmt ihr die RKI als Vorlage oder wie seid ihr eingestiegen? Also wirklich nochmal wirklich jetzt in die Praxis zu gehen und einfach auch nochmal aus der Praxis zu berichten.
Ja, ja.
Da würde ich gerne mit dir heute drüber sprechen.
Ja, machen wir. Sehr gerne.
So übergeordnet, so organisatorische Maßnahmen. Ja, was habt ihr da konkret gemacht?
Also, ja, also als sozusagen die ersten Fälle von Corona-Infektionen hier in Niedersachsen und in Deutschland aufgetreten sind, haben wir uns natürlich schon direkt zusammengesetzt bei uns, haben ein Leitungsteam gebildet und in dem wir uns auch regelmäßig treffen und geschaut, wo können wir Vorkehrungen treffen, was brauchen wir an Schutzmaterialien, wie können wir sozusagen die Sicherheit unserer Bewohner hier gewährleisten. Da sind wir relativ früh auch schon eingestiegen, haben auch relativ früh schon viele Maßnahmen ergriffen, wie zum Beispiel flächendeckende Schutzausrüstung für Mitarbeiter, als wir auch noch keine offiziellen Vorgaben hatten. Aber da haben wir relativ früh auch angefangen, da uns ganz gut aufzustellen.
Und das Leitungsteam, ist das interdisziplinär? Also habt ihr aus verschiedenen Bereichen der Einrichtung ein Team zusammengestellt oder ist das jetzt wirklich Leitungsteam übergeordnet, also Geschäftsführung und Pflegedienstleitung?
Ja,
oder?
Gut, bei uns ist es so, wir sind ein Familienunternehmen. Das heißt, alle Leitungsfunktionen der oberen Leitungsebene sind eine Familie, also die Geschäftsführung zusammen. Wir tauschen uns sowieso jeden Tag aus. Aber wir haben natürlich die nächste Stufe der Wohnbereichsleitung, Hygiene natürlich mit dazugenommen. Also es ist sozusagen die obere und die mittlere Leitung, wenn man das jetzt so bezeichnen will, die dann so ein kleines Krisenteam bilden. Ja,
genau. Und die vom Krisenteam, also du hast gesagt Hygiene eben, habt ihr in der Einrichtung eine Fachkraft, die Hygienefachkraft ist?
Genau. Oder also in den stationären Einrichtungen der Altenpflege sind es meistens ja Hygienebeauftragte. Mhm. Hygienefachkräfte sind dann ja schon wieder ein eigener Beruf sozusagen. Wir haben bei uns zwei Hygienefachkräfte. Die Hygienebeauftragten, die das in der Einrichtung durchführen. Und da sind wir, denke ich, ganz gut aufgestellt.
Cool. Und habt ihr, also das geistert ja auch überall jetzt rum, ne? Und die ganzen, also der BPA habe ich gesehen und auch der BBKG, also die Verbände, die gehen jetzt mit Pandemieplänen raus. Also habt ihr euch da orientiert oder hattet ihr sowieso schon vorher einen Notfallplan oder ein, naja, Pandemie haben wir wahrscheinlich nicht schon daran gedacht, dass es jemals eintrifft, aber gab es denn vorher schon in...
Also den, wenn man den Begriff Pandemieplan sich anguckt, dahinter stecken ja viele Dinge, die Einrichtungen schon tun. Mhm. Also man macht sich ja schon Gedanken darüber, was ist, wenn meine Infektion ausbricht. Einrichtungen kennen das ja zum Beispiel von Noro-Infektionen auch, es gab auch schon mal Grippe-Epidemien in Einrichtungen. Also man hat ja schon ein System vorher gehabt, wie gehen wir damit um, wann schließt man beispielsweise Wohnbereiche, wann fährt man Veranstaltungen zurück, solche Dinge. Damit hat man sich ja auch vorher schon beschäftigt. Also so einen richtigen Pandemieplan gab es jetzt noch nicht in der Einrichtung, aber wir haben festgestellt, dass da nicht mehr viel fehlte, um sozusagen aus den Hygienekonzepten, die es schon gibt, dann einen sozusagen jetzt offiziellen Pandemieplan zu machen.
Ja, und heißt der bei euch auch Pandemieplan tatsächlich?
Ja, so, also offiziell gibt es das sozusagen in der Schublade, wobei ich eher ein Freund davon bin, die gewohnten Dinge, die die Mitarbeiter auch schon kennen, also Hygienepläne etc. zu verwenden, weil die Mitarbeiter damit was anfangen können und nicht jetzt irgendwie noch neue Dinge einzuführen in der Krisensituation sozusagen.
Ja. Und gab es jetzt oder gibt es noch irgendwie einen Tipp, wo du sagst, okay, da musste man besonders dran denken oder den haben wir am Anfang erstmal vergessen vielleicht gehabt, weil wir nicht so dran gedacht haben? Also, oder gibt es da aus deiner Erfahrung vielleicht auch was, worauf die Einrichtung jetzt nochmal besonders achten müssen, auch wenn sie auf ihre Hygienekonzepte und Pläne zurückgreifen?
Ein großes Thema ist sicherlich Schutzmaterialien. Ja. Das ist, denke ich, in jeder Einrichtung Thema gewesen. In der Regel bereitet sich eine Einrichtung vielleicht darauf vor, 3-4 Wochen mit Schutzmaterialien auszukommen. Jetzt sieht die Welt völlig anders aus. Da sind viele Einrichtungen vor Herausforderungen gestellt worden. Und ich denke, gerade auch für die Zukunft müssen wir lernen, dass wir für solche, ich sag mal, Großepidemien dann auch längerfristiger vorbereitet sind. Mhm. Ja, also das haben wir relativ schnell gespürt und auch viele Kollegen relativ schnell gespürt. Okay, so ein Desinfektionsmittel, wenn das nicht mehr lieferbar ist, dann ist es schwierig. Tipps vielleicht für die Zukunft, vor allem auch, dass man da ein Augenmerk drauf legt, auch längerfristig natürlich mit solchen Epidemien zurechtzukommen.
Dass man auch so ein bisschen doch vielleicht wieder in so eine vorhaltende...
Genau. Das kannte man ja auch gar nicht mehr. Es gab x Anbieter von Desinfektionsmitteln, von Mundschutz, von auch FFP-Schutzmasken etc. Und man kannte das ja noch gar nicht, dass es plötzlich auch mal Mangel an solchen Dingen gab. Im Gegenteil, in der Regel haben sie 5 Vertreter die Woche da, die ihnen das Desinfektionsmittel günstig anbieten wollen. Jetzt sieht die Welt oder sah die Welt vor allem auch ein bisschen anders aus.
Ja, aber es hat sich jetzt auch schon ein bisschen normalisiert, ne?
Also genau, es hat sich ein bisschen entspannt, die Lage. Alle Einrichtungen sind, denke ich, auch einigermaßen gut versorgt. Ein paar Sachen, sowas wie Schutzkittel zum Beispiel, höre ich ganz viel von Kollegen auch, ist gar nicht verfügbar, aber zumindest Händedesinfektionsmittel, Mund-Nasen-Schutz, das ist, denke ich, mittlerweile wieder ganz gut verfügbar auch.
Okay, super. Und nochmal so ein bisschen übergeordnet, euer Leitungsteam trifft sich jetzt täglich, wöchentlich oder zu Anfangszeiten wahrscheinlich ein bisschen öfter und jetzt ist man so ein bisschen...
Genau. Also wir sind jetzt eher bei einem individuellen Intervall. Wir wollten natürlich auch nicht unbedingt jetzt viele, viele Treffen in der Einrichtung haben. Also wir haben auch Dienstbesprechungen eher ausgesetzt zurzeit oder runtergefahren. Das heißt, wir gucken einfach individuell, wer muss sich an welcher Stelle treffen. Wenn es beispielsweise darum geht, was macht man wieder an Veranstaltungen, ja, dann holt man situationsbezogen die Betreuung vielleicht nochmal in ein Gespräch mit dazu. Aber wir verzichten eher darauf, jetzt ein riesengroßes Leitungsteam sich täglich treffen zu lassen. Ja. Also wir gucken eher so ein bisschen individueller auf die Sache.
Super. Und individueller auf die Sache gucken, heißt das auch, wenn du schon sagst, die Übergabezeiten oder die Besprechungszeiten sind reduziert, hat sich das auch nochmal aufs Personal ausgewirkt? Also habt ihr in eurer Einrichtung auch Personal um- oder ausgeplant? Also ich habe ganz viel Kontakt auch zu anderen Einrichtungen und auch deutschlandweit und die haben schon auch so Konzepte gefahren, wie dass man 12-Stunden-Schichten beispielsweise eingeführt hat. Ne? Mhm. Dass man dann eben 12 Stunden, nicht so klassisch 3-Schicht-System, sondern vielleicht auf ein 2-Schicht-System gegangen ist, dann eben 12 Stunden, 7 Tage gearbeitet hat, aber dafür dann auch 7 Tage frei. Also ist mit Sicherheit eine Möglichkeit, aber vielleicht auch nicht für alle Einrichtungen realisierbar.
Genau.
Ne?
Genau, ich kenne viele Kollegen, die das auch so machen. Wir haben da ganz, ganz lange drüber diskutiert. Auch lässt man sozusagen vorsichtshalber Mitarbeiter auch zu Hause für mögliche Epidemien. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, weil ich denke, in der Pflege fährt man sowieso häufig relativ knapp am Pflegepersonal. Und die Frage ist natürlich, wenn es am Ende gar nicht zu irgendwelchen Ausbrüchen in der Einrichtung kommt, was habe ich vielleicht mehr an Schaden auch angerichtet, wenn ich sozusagen das Personal stark runterfahre oder in zwei verschiedene Gruppen aufteile. Ja, ist so ein bisschen eine schwierige Sache. Wir haben uns eher ein bisschen dagegen entschieden. Mhm. Wir haben zwar ganz klar gesagt, unnötige Kontakte in der Einrichtung sind zu vermeiden. Also Leitungskräfte zum Beispiel, die ansonsten einen Schreibtischjob hätten, die sollten eher zu Hause im Homeoffice zum Beispiel arbeiten. Aber wir haben jetzt keine Pflegekräfte bewusst sozusagen aus dem direkten Dienst rausgenommen. Das haben wir eher versucht sozusagen so zu halten, wie es auch sonst üblich ist. Aber ja, ich sag mal, das mehr, was man sonst so in den Einrichtungen noch hatte, das haben wir eher ein bisschen zurückgefahren.
Okay, und wie habt ihr das auch mit euren Pflegekräften abgesprochen? Also ich glaube, oder ich denke, das ist natürlich ganz wichtig in der Situation auch zu kommunizieren und auch die Entscheidungen zu kommunizieren, warum ihr euch für den Weg entschieden habt und nicht für einen anderen Weg.
Genau, also, genau. Also es gab ja auch die Diskussion darum, sollte man sich vielleicht in zwei Gruppen beispielsweise aufteilen. Das haben wir dann wirklich besprochen. Was hat das für Konsequenzen? Wie sieht dann so ein Tag hier überhaupt aus? Und wir haben einfach gesagt, wenn alles relativ ruhig bleibt und es keine Verdachtsfälle oder Ähnliches gibt, dann würden wir versuchen, dort eher den normalen Weg zu gehen. Genau. Denn man muss ja auch irgendwo gucken, die Belastung der Mitarbeiter, inwieweit kann man das auch verantworten, dass Mitarbeiter jetzt über einen langen Zeitraum zum Beispiel 12-Stunden-Dienste machen. Das kann man sicherlich mal 14 Tage, 3 Wochen so machen, aber wir sehen ja, wie lange sich das Ganze jetzt schon hinzieht. Im März, sage ich mal, war ja so der große Start in den Einrichtungen, auch was Besuchsverbote etc. angeht. Jetzt sind wir schon Mitte Mai bald. Das kann man natürlich auch in so einem Zustand nicht ewig durchziehen.
Klar, und die Aussichten sind ja im Moment auch noch, dass zumindest mal offiziell bis 5.6. noch der Kontaktverbot so für die Allgemeinheit besteht. Ne? Die Frage ist, wie geht das natürlich noch weiter mit den, sag ich mal, mit den stationären Einrichtungen, mit den Altenheimen.
Wird man nicht, glaube ich, unbedingt davon ausgehen, dass es da jetzt starke Veränderungen in den nächsten Wochen geben wird.
Ja, denke ich auch. Ja. Und das Personal aber nochmal da zurück, die Übergabezeiten habt ihr reduziert.
Genau.
Wie habt ihr das mit Pausenzeiten geregelt? Also wie dürfen die quasi klar mit ihrem Sicherheitsabstand, aber dürfen die zusammen Pause machen? Also wenn es natürlich auch der, wissen wir ja alle, ne, dass das auch so im Alltag, im Pflegealltag eher... Schwierig ist, aber trotzdem sind ja Pausenzeiten auch gegönnt, Mittagessen, Frühstück und so weiter.
Genau, genau. Also wir haben uns dafür entschieden, trotzdem sozusagen auch Mitarbeitern gemeinsame Pausen zu ermöglichen, dann eher einen Sicherheitsabstand zu haben, zu gucken, dass vielleicht nicht zu lange sozusagen gemeinschaftlich jetzt in einem Raum auch verbracht wird. Aber wir finden es eigentlich schon wichtig, dass es trotzdem auch dieses Gemeinschaftsgefühl, sag ich mal, innerhalb eines Teams weiterhin geht, dass es nicht zu neutral ist. Auch Übergaben finden in einer ganz, ganz kurzen Zeit, aber finden gemeinsam statt, weil wir natürlich auch vermeiden wollen, dass Informationen irgendwo verloren gehen, die vielleicht wichtig sind. Wir haben es aber aufs absolute Minimum, sag ich mal, heruntergefahren. Also schnelle Übergaben machen, schnell über alles sprechen, nicht noch ewig lange an einem Thema vielleicht aufhalten, sodass es eher so ein bisschen schnell laufen soll. Aber wir haben uns doch bewusst dafür entschieden, es eigentlich ein bisschen beim Normalzustand auch zu lassen, unter Wahrung von Sicherheitsvorkehrungen natürlich.
Ja. Genau. Und damit gehe ich davon aus, dass ihr auch gut fahrt und dass das Personal auch damit klar, was ihr abgesprochen ist,
ja,
dass,
genau.
dass sie da zufriedener
genau.
sind.
Genau, die brauchen eigentlich auch diesen gemeinsamen Austausch vor allem. Ja, es gibt ja Einrichtungen, die arbeiten dann wirklich nur noch mit irgendwie Übergaben per Zettel. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Am Ende darf der Bewohner natürlich auch nicht darunter leiden und er soll eine möglichst gute Versorgung bekommen. Und dazu gehört einfach auch, dass man mal 5 Minuten über eine Situation spricht. Das ist, glaube ich, in der Pflege ganz wichtig.
Ja, klar, auch nicht nur in der Pflege. Ne? Wir merken ja schon auch so im Allgemeinen so die intersozialen Kontakte. Genau. Das fehlt einem schon auch.
Ja,
ne?
Genau. Also, das tut ja vielen Menschen auch gerade weh. Ja. Deshalb ist ja die Debatte auch mit Lockerungen zurzeit auch da. Da merkt man erstmal, wie gut es auch ist, sich gegenseitig zu sehen.
Ja, das stimmt. Und nochmal auch zum Personal, habt ihr Schulungen nochmal extra gemacht für euer Personal? Also seid ihr nochmal explizit reingegangen und habt gesagt, Mensch, wir gucken uns nochmal die Händedesinfektion an oder auch tatsächlich nochmal Mund-Nasen-Schutz also richtig aufsetzen und absetzen. Also habt ihr da nochmal nachgeschult und nachgesteuert?
Also oder? So klassische Schulungen eher nicht. Mhm. Da haben wir gesagt, okay, da fahren wir ein bisschen zurück bei klassischen Schulungen. Wir haben uns dann eher die Situation auf den Bereichen angeguckt. Mhm. Also wir haben geschaut, wissen jetzt alle um die Situation, wenn es beispielsweise auch Verdachtsfälle mal gab, dass wir relativ schnell auf den Bereich gehen und gucken, wird hier alles eingehalten, wissen alle Mitarbeiter, was sie hier zu tun haben. Also wir haben eher den persönlichen Kontakt in dem Sinne gesucht, um zu gucken, läuft dort alles? Halten sich alle an das, was sozusagen abgesprochen ist? Wir haben so einen Mitarbeiter-Newsletter quasi auch entwickelt, dass wir eben auch über Papier jeden Tag Informationen rausgeben, okay, wie ist die aktuelle Tageslage sozusagen? Ja. Denkt nochmal an den Schritt, denkt nochmal daran. Also darüber lief viel Kommunikation. Mhm. Aber klassische Schulungen, wie man sich jetzt richtig die Hände desinfiziert, das hat man, glaube ich, auch in seinem Regelprogramm drin. Und ja, ich glaube, das ist jetzt in der Situation auch nicht unbedingt so erforderlich. Das sollte eher im Vorfeld schon ganz gut gelaufen sein in den Einrichtungen.
Ja, also klar gehe ich auch davon aus, nur wie gesagt, ich gehe auch davon aus, dass man einfach dann auch nochmal hinguckt. Ne? Also gerade die Gesundheitsämter sind ja auch noch ganz stark bei. Also habt ihr Kontakt zum Gesundheitsamt? Steht ihr da im Austausch?
Ja, genau. Wir haben ja beispielsweise auch ein Besuchskonzept entwickelt und mit dem Gesundheitsamt abgestimmt. Das heißt, wir sind da auch im Austausch. Die fragen beispielsweise auch Schutzmaterialien ab, die benötigt werden. Mhm. Also da gibt es schon auch einen Austausch.
Ja, sehr gut, weil es ist ja schon auch so, dass kleinere Einrichtungen oder auch gerade so die ambulanten Pflegedienste, die haben wir ja auch sehr in der Beratung, ne, die einfach wirklich klein sind und private, die schaffen das manchmal gar nicht. Ne? Und die brauchen auch einfach Unterstützung von den Gesundheitsämtern, gerade wenn es um die Hygiene geht.
Auf jeden Fall. Wenn man sich alleine mal die Internetseite des RKIs anguckt, ja. Wer hat, da kann man auch Stunden verbringen, um alle Anforderungen auch zu verstehen. Das ist auch für die Zukunft, glaube ich, nochmal ganz, ganz wichtig, dass man sich Mittel überlegt, wie Einrichtungen schnell und gut an Informationen kommen können, denn man hat nicht überall die Ressourcen, dass dort auch mal eine Hygienefachkraft oder ein Hygienebeauftragter dauerhaft im Internet auf irgendwelchen Seiten des RKIs sich Dinge suchen muss. Da waren auch, glaube ich, alle ein bisschen überfordert jetzt mit, auch örtliche Gesundheitsämter natürlich zum Teil, dem muss man natürlich auch einen Respekt aussprechen, was die da gerade zu leisten haben. Für die Zukunft wäre da sicherlich auch nochmal schön, dass man den Einrichtungen dann auch schnell etwas an die Hand gibt, mit dem sie was anfangen können und nicht 300 Seiten RKI-Empfehlungen, die vielleicht auch manchmal schwer zu verstehen sind, wissenschaftliche Grundlagen sind, aber ich glaube, da müssen wir den Einrichtungen auch noch andere Dinge in die Hand geben für die Zukunft.
Ja, genau, das merken wir auch in den Beratungssituationen. Ne? Ich glaube, du kannst gut aus deinem Repertoire und deiner Beratungssituation sprechen und wir auch. Also tatsächlich müssen wir, also uns fällt es ja schon manchmal schwer, wie du sagtest, die Informationen alle klar zu haben. Und es kommen ja auch täglich neue Informationen.
Richtig,
ne? Das ist ja auch immer nochmal so, das auch aktuell zu halten, finde ich auch schon echt eine Herausforderung.
Ja,
ne?
Ja. Also wir spüren auch, dass es regional extreme Unterschiede gibt. Einzelne Gesundheitsämter haben ganz andere Anforderungen als das Gesundheitsamt, sag ich mal, 30 Kilometer weiter. Das macht es für die Einrichtung natürlich nochmal umso schwieriger. Mhm. Ja, jetzt sieht man, im Bund werden wieder Dinge beschlossen, die in den Ländern dann völlig anders aussehen. Also es ist schon kaum möglich für eine Einrichtung, das auch wirklich alles so richtig umzusetzen, zum richtigen Tag sozusagen. Ja, das ist einfach in der Situation jetzt aktuell so.
Ja, das stimmt. Und du hast so schön dein oder euer Bewohnerkonzept angesprochen, weil das ist auch nochmal so ein Punkt vom Personal. Ich glaube, da haben wir jetzt wirklich gut auch drüber gesprochen und ich habe auch einen schönen Eindruck oder finde ich auch super, dass ihr so die Normalität wart ein Stück weit, sofern sie denn geht in der Situation. Aber wie ist das denn mit der Bewohnerstruktur, also oder mit den Bewohnern an sich? Und darauf kommen wir, glaube ich, gleich auch nochmal auf dein Besuchs- oder auf euer Besuchskonzept zu sprechen. Also wie erleben denn die Bewohner die Situation? Also fällt es denen schwer? Verstehen die das denn in großen Teilen?
Also in den ersten Wochen, sag ich mal, gab es sehr, sehr viel Verständnis und es war auch für alle Bewohner in Ordnung, dass wir jetzt bestimmte Dinge vielleicht auch eingestellt haben, dass bestimmte Dinge wie Besuche nicht mehr möglich sind. Wir merken so seit ungefähr einer Woche eine Tendenz dazu, dass es den Bewohnern immer schwerer fällt.
Okay.
Also man hat jetzt seinen Angehörigen vielleicht auch 8 Wochen nicht gesehen. ja, es kommen dann auch durchaus mal Äußerungen. Ja, für mich als 96-jähriger alter Mann wäre es schöner, mein Enkelkind zu sehen. Und wenn ich dann Corona bekomme, dann habe ich eben Pech. Ich bin 96 Jahre und habe ein schönes Leben gehabt. Das ist natürlich schwer für alle zu akzeptieren. Aber man muss natürlich auch solche Aussagen, finde ich, respektieren.
Absolut.
Und sagen, der Mensch hat in seinem Leben mit 96 Jahren viel durchgemacht. Und jetzt soll er ganz darauf verzichten, sein Enkelkind zu sehen, wenn vielleicht die Jahre, die er auch noch hat, vielleicht sowieso irgendwie gezählt sind. Das ist zurzeit doch ein bisschen schwieriger, dass die Bewohner auch nicht unbedingt verstehen, warum das jetzt so lange so durchgeführt wird. Sie kriegen natürlich auch mit, dass bestimmte Sachen wieder in der Öffentlichkeit sozusagen im normalen Leben erlaubt sind. Bei uns ist das klassische Thema Friseurbesuche. Ja. Sie kriegen mit, dass man wieder sozusagen zum Friseur gehen darf. Das ist für die Bewohner zurzeit eben noch nicht möglich. Ja, die fühlen sich natürlich auch ein bisschen vielleicht auch ausgegrenzt vom Rest der Bevölkerung, sag ich mal. Obwohl es natürlich alles ihrem Schutz dienen soll. Das ist natürlich auch nochmal hervorzuheben, dass es natürlich auch zum Teil sinnvolle überwiegend sinnvolle Maßnahmen sind. Aber wir merken so ein bisschen, dass der Trend in eine andere Richtung geht. Also sehr lange, glaube ich, kann man sowas nicht in der Extreme aufrechterhalten. Mhm.
Ja, merkt man ja auch, ne? Also es gab so 2-3 Zeitungsartikel und auch Reportagen. Also ich weiß nicht, das ganz Bekannte oder das, was durch Deutschland ja auch geistert war, dass die 100-Jährige quasi aus dem Altenheim abgebüxt ist, weil sie zum Geburtstag ihrer Tochter wollte. Das fand ich eigentlich ein sehr bezeichnendes, auch ein sehr schönes Beispiel. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch... hat eine Kollegin oder eine Einrichtung hat erzählt, dass sie tatsächlich, die haben hinter der Einrichtung beziehungsweise im Kellerbereich haben die einen Parkplatz, also eine Parktiefgarage.
Ja.
Und die mussten tatsächlich dann jemanden abstellen. Also das hat dann nachts der Hausmeister oder abends der Hausmeister übernommen, weil die wo Angehörigen als auch die Bewohner sich dann quasi heimlich in dieser Tiefgarage getroffen haben. Da habe ich dann auch gedacht, so ja, das ist schwer, gerade wenn man vielleicht weiß, okay, die Tage sind dann doch auch endlich ne? Und dass man das auch aushält. Und trotzdem ja, fand ich das anstrengend, auch für diese Einrichtungen. Sie mussten dann tatsächlich abstellen, dass da sich nicht heimlich getroffen wird.
Ja. Das höre ich auch relativ häufig. Wir haben in der Einrichtung viel Glück, dass wir sehr verständnisvolle Angehörige haben. Aber auch da gibt es durchaus mal Diskussionen am Telefon, warum darf ich jetzt nicht zu Besuch kommen? Ich habe Corona schon hinter mir, hört man dann teilweise jetzt in den neuesten Telefonaten sozusagen. Ich müsste doch jetzt immun sein. Das ist natürlich schwierig, weil es teilweise wirklich auch jetzt schon 8 Wochen oder länger sind. Angehörige waren teilweise auch vorher vielleicht verreist und haben jetzt wirklich schon seit 8-10 Wochen den Bewohner nicht mehr gesehen. Da ist auch verständlich natürlich, dass man da den Angehörigen gerne mal sehen würde. Natürlich ist es schwierig, wenn Einrichtungen irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen jetzt treffen müssen. Also man hofft natürlich immer darauf, dass Angehörige auch verständnisvoll sind und das alles einhalten. Ja. Aber auch wir haben schon erlebt, dass dann eben der Bewohner beim Spaziergang sich 3 Straßen weiter mit dem Angehörigen getroffen hat oder sowas, ne? Ja, letztendlich sind es aber auch alles freie Bürger und wir können alles Mögliche zum Schutz der Bewohner machen. Wir sind aber auch keine Aufsichtsbehörden oder keine Polizei, die jetzt hinter Angehörigen hinterherlaufen sollte.
Ja, das stimmt natürlich. Und das heißt, die Bewohner bei euch dürfen spazieren gehen? Also wie dürfen die sich denn innerhalb eures Hauses, beziehungsweise ihr habt auch eine wunderschöne Parkanlage, einen Garten, wie habt ihr es damit? Also dass die Bewohner innerhalb der Einrichtung...
Also innerhalb der Einrichtung bewegen sich die Bewohner relativ frei. Natürlich gucken wir schon, dass Wohnbereiche eher ein bisschen jeweils separiert sind. Also ein Bewohner sollte jetzt nicht unbedingt auf einen Wohnbereich gehen, wo er jetzt nicht irgendwie einen anderen Bewohner besuchen will oder sowas. Da gucken wir schon, dass wir das ein bisschen einschränken. Aber an sich bewegt der Bewohner sich schon frei in der Einrichtung und auch auf dem Außengelände. Wir gucken natürlich, dass jetzt keine Riesenansammlungen von Bewohnern gerade im Garten sind, aber es gibt keinen Hausarrest im Zimmer, also man kann sich da schon frei bewegen. Wir raten den Bewohnern schon, das Gelände der Einrichtung nicht zu verlassen. Das empfiehlt ja auch das RKI so. Das raten wir dem Bewohner. Wir werden aber auch nicht mit Nachdruck jeden Spaziergang verhindern, weil wir auch denken, dass es natürlich auch viele Bewohner gibt, die so fit und selbstständig sind, dass sie auch gut mal um die Einrichtung spazieren gehen können, ohne jetzt tausende Kontakte zu haben. Wir sind nun auch relativ ländlich gelegen. Ja. Mhm. Das heißt, wenn der Bewohner um die Einrichtung spazieren geht, dann trifft der vielleicht mal einen Menschen mit Hund, aber mehr auch nicht. Das sieht in der Innenstadt vielleicht anders aus. Genau. Wir haben jetzt auch keine Einkaufsmöglichkeiten in der direkten Umgebung. Leider eigentlich, aber es besteht jetzt auch nicht die Gefahr, dass der Bewohner irgendwie in örtliche Strukturen oder sowas dort gerät.
Und auf dem Wohnbereich dürfen die Bewohner aber schon auch dann, was weiß ich, zusammen Mittagessen, zusammen frühstücken.
Genau, mit einem Sicherheitsabstand. Mhm. Wir haben einen ganz großen Speisesaal in der Einrichtung, der ist zurzeit noch geschlossen. Also den haben wir sozusagen im ersten Step auch erstmal geschlossen, weil wir nicht unbedingt wollten, dass es eine Vermischung der Bewohner der Wohnbereiche gibt sozusagen. Zurzeit wird es also eher wohnbereichsintern gehandhabt. Wir sind jetzt so ein bisschen dabei zu überlegen, ob wir mit mehreren Etappen am Tag den Speisesaal vielleicht wieder öffnen, weil wir eben auch merken, dass die Bewohner jetzt seit Wochen teilweise in ihrem Zimmer auch essen und dass das natürlich auch irgendwann schwierig wird. Also das ist jetzt so der nächste Step, den wir planen, dass wir gucken, dass wir durchaus auch diese geschlossene Wohnbereichstruktur vielleicht ein bisschen erweitern können. Dass wir eben da vielleicht wieder Begegnungen auch innerhalb der Einrichtung ein bisschen mehr ermöglichen.
Und haben sich, also jetzt die Begegnungen innerhalb der Einrichtung, aber haben sich denn die Kommunikationswege nochmal verändert? Also erlebt ihr denn, dass die Bewohner jetzt vielleicht, wenn die Angehörigen nicht direkt den direkten Kontakt haben, also mehr FaceTime, mehr Videocalls, mehr WhatsApp-Videocalls oder auch andere Medien, also übers iPad zum Beispiel.
Genau. Also wir haben auch nochmal iPads dafür beispielsweise angeschafft und ermöglichen Skype-Verbindungen zu den Angehörigen. Das ist immer ganz interessant, sich auch mal anzugucken, wie die Bewohner so mit den neuen Medien zurechtkommen. Erstaunlicherweise gibt es auch schon einige Bewohner, die sowieso mit einem iPad zum Beispiel versorgt sind. Oh, wow. Wir haben das Glück, auch flächendeckendes WLAN zu haben beispielsweise, sodass die Bewohner auch schon mal ihr eigenes Tablet besitzen und das nutzen. Aber Skype beispielsweise wird viel benutzt, um eben entsprechende Kontakte dann auch sicherzustellen. Also ist auch schön zu sehen, dass auch ein über 90-Jähriger jetzt mal mit neuen Medien Kontakt zu seinem Angehörigen hält. Ist natürlich kein echter Besuch, aber natürlich eine Möglichkeit.
Ein bisschen, na klar. Genau, ja, ist ja auch ein ganz kreativer Ansatz. Ja, habt ihr Bewohner, also die Beschäftigungsgeschichten, habt ihr die jetzt auch zurückgefahren?
Übergreifende Beschäftigungen haben wir eher zurückgefahren. Wir gucken auch da, dass wir sozusagen wohnbereichsbezogener arbeiten, also Alltagsbegleiter auf den Wohnbereichen sind natürlich da, die setzen dann auch mal drei Bewohner eines Wohnbereichs zusammen an einen Tisch mit Sicherheitsabstand und machen mal ein kleines Angebot. Aber ich sag mal, einrichtungsübergreifende Veranstaltungen haben wir eher sozusagen zurückgefahren. Wir haben jetzt mal einen Gottesdienst beispielsweise, wo der Pastor im Innenhof steht und einen Gottesdienst mit einer großen Musikanlage macht und die Bewohner vom Balkon der Wohnbereiche dann teilnehmen können sozusagen. So ein paar Dinge gibt es eben oder Konzerte im Innenhof auf dem Außengelände quasi. Solche Dinge. Aber eine klassische Gruppe in dem Sinne, die gibt es zurzeit eher nicht.
Ja. Und hattet ihr denn jetzt, also im RKI in der Empfehlung, finde ich, gibt es ein schönes Wort, das Ausbruchsmanagement. Also ich finde, ich habe da eine ganz andere Assoziation mit, weil ich eher ausbrechen würde. Ich habe da immer die 100-Jährige im Kopf, die einfach die Wohnung, das Heim verlassen hat, um auszubrechen, um zu ihrer Tochter zu kommen.
Ja.
Aber das ist in einem anderen Kontext gemeint. Nochmal, gibt es denn neben eurem Pandemieplan, wir hatten es schon mal so ein bisschen, wenn Verdachtsfälle auf der Station waren, also hattet ihr denn schon einen konkreten Fall zum Beispiel bei Bewohner und oder Personal?
Ja, also sowohl als auch. Es gibt durchaus mal Bewohner, die dann eben anfangen, unklar vielleicht mal Fieber zu bekommen oder sowas in der Richtung. Der wird bei uns sofort dann eben entsprechend im Zimmer isoliert und unter entsprechenden Schutzvorkehrungen versorgt, solange bis ein Testergebnis auch dann entsprechend da ist. Es liefen auch schon einige Tests in der Einrichtung, die Gott sei Dank alle negativ bisher waren. Aber die Mitarbeiter sind sehr, sehr vorsichtig. Also ich sage immer, man darf gar nicht husten auf dem Flur als Bewohner zurzeit. Die Mitarbeiter sind sehr vorsichtig und versuchen sofort Bewohner zu separieren, sich zu schützen und zu gucken, dass man die Situation dann genau beobachtet. Das kommt des Öfteren vor. Gleicht sich dann nach wenigen Tagen häufig wieder aus, dass man dann feststellt, okay, das war jetzt vielleicht doch hatte eine andere Ursache. Ein Testergebnis war auch negativ. Genauso bei Mitarbeitern. Wenn die sich mal nicht gesund fühlen, Erkältungssymptome haben, bleiben die unmittelbar zu Hause. Man guckt, dass da auch Tests stattfinden, sodass man wirklich versucht, jeden sofort einzufangen und dann sofort auch zu separieren. Denn das ist, glaube ich, das, was ganz, ganz wichtig ist, dass es eben nicht dazu kommt, dass Bewohner über Tage Fieber entwickeln, beispielsweise ohne dass da Maßnahmen eingeleitet werden. Ich glaube, da liegt auch die Hauptschutzvorkehrung, diese Bewohner wirklich sofort zu isolieren und ein paar Tage wirklich auch dann intensiv zu beobachten.
Und das quasi Ausbruchsteam ist dann auch das Team, was übergeordnet sowieso quasi das Management sowieso bildet. Dann.
Ja, ja, wobei die Mitarbeiter auch sehr verantwortungsvoll sind und sofort selber entsprechende Maßnahmen auch einleiten. Die wissen, was muss ich tun, wenn ein Bewohner anfängt, Fieber zu bekommen, sodass die auch sofort entscheiden, sodass auch nachts oder am Wochenende dann sofort auch Maßnahmen eingeleitet werden können.
Also selbstständig auch von der Pflegefachkraft.
Ja, auf jeden Fall, genau.
Ja, da gibt es ja auch vom RKI eine ellenlange Anleitung sozusagen, wie man am besten dann das Surveillance im Endeffekt, die Symptome ja schon fast trackt und dokumentieren muss.
Ja, genau.
Habt ihr nochmal ein spezielles Dokument auch für das RKI entwickelt oder dokumentiert ihr einfach weiter wie gehabt?
Genau, also wir dokumentieren in der Pflegedokumentation des Betroffenen ganz normal weiter. Die Mitarbeiter wissen, dass sie beispielsweise in jeder Schicht mehrmals auch dann Temperaturkontrollen durchführen, bei Verdachtsfällen etc. Dafür nutzen wir eher die Pflegedokumentation, die Mitarbeiter kennen, als jetzt in der Situation noch externe Formblätter oder Ähnliches einzuführen. Da finde ich, sollte man eher auf das Bewährte setzen.
Ja, denke ich auch. Genau. Ja, spannend. Genau, und jetzt nochmal zu eurem Konzept. Also Besuchsverbot ist ja derzeit noch ausgesprochen, aber ihr habt jetzt ein Konzept entwickelt, ein Hygienekonzept für die gelockerte
Genau, genau. Es ist ja so, dass die Einrichtungen in Niedersachsen ein Hygienekonzept entwickeln können. Dem Land ist es, glaube ich, immer ganz wichtig, dass es weiterhin ein Besuchsverbot in den Einrichtungen gibt, aber die Träger, die Einrichtungen sich ein bisschen auf den Weg machen können und überlegen können, wie können sie ein Konzept aufstellen, bei dem sozusagen sichere Begegnungen ermöglicht werden, kontrollierte, sichere Dinge ermöglicht werden. Wir haben uns dann auf den Weg gemacht, ein solches Konzept zu entwickeln. Wir haben auch im Verband viel darüber gesprochen, auch da Empfehlungen gegeben. Es gibt ja auch Empfehlungen des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes auch dazu, wie so ein Konzept auszusehen hat. Haben uns dann überlegt, wie können wir Besuche ermöglichen und haben dieses Konzept entwickelt und dann eben mit unserem regionalen Gesundheitsamt abgestimmt. Die hat dann auch noch mal ein paar Verbesserungsvorschläge an der einen oder anderen Stelle. Und so setzen wir jetzt seit fast einer Woche schon geschützte Besuche in der Einrichtung um.
Okay, und kannst du ganz kurz, oder nicht ganz kurz, aber kannst du konkret sagen, was muss der Angehörige oder der Besucher im Endeffekt beachten? Vor allem, welche Besucher sind denn zugelassen? Also sind auch, eben hast du gesagt, Friseure noch nicht, also das heißt externe Dienstleister, nenne ich sie jetzt mal so, lasst ihr noch nicht in die Wohnung, sondern es geht ganz konkret um Situationen mit den Angehörigen.
Genau, genau. Also externe Dienstleister ja nur dann, wenn sie wie ein Physiotherapeut oder Ähnliches auch eine ärztliche Verordnung dafür haben, also es eine medizinische Therapie ist, die findet weiterhin unter Einhaltung von Schutzmaterialien auch statt, auch im Bewohnerzimmer statt. Bei den Besuchen haben wir sozusagen auf zwei Etappen geeinigt. Etappe Nummer eins ist, dass wir einen Besuchsraum geschaffen haben in der Einrichtung. Der hat 200 Quadratmeter, also ist relativ groß.
Wow.
Dort können immer zwei Besuche gleichzeitig sozusagen stattfinden. Yeah. Wir haben auf unserer Internetseite ein Merkblatt für die Angehörigen entwickelt und reingestellt, was sie sich im Vorfeld durchlesen müssen. Dass sie auch ein bisschen vorbereitet sind, wie findet dieser Besuch statt, dass da keine Unklarheiten entstehen. Man denkt, man darf ins Bewohnerzimmer etc. Das heißt, man liest sich das vorher einmal durch, dann kann man einen Termin vereinbaren. Der Termin, der kann bei uns immer nur mit der Pflegedienstleitung oder der Stellvertretung gemacht werden, weil wir ganz klar sagen, dass wir die Entscheidung am Ende haben möchten, ob der Besuch bei diesem Bewohner auch vertretbar ist.
Ja.
Wir haben beispielsweise Bewohner, die eine Dialysetherapie haben, die also sehr, sehr häufig auch die Einrichtung verlassen zur Dialyse, oder Bewohner, bei denen eine aktuelle Krebstherapie läuft. Da entscheiden wir uns dann im individuellen Fall manchmal auch dagegen, zu sagen, okay, hier können wir keine Besuche vereinbaren. Also es ist jetzt nicht irgendwie eine Hotline, an der ich da Besuche mache, sondern die Angehörigen sprechen schon immer mit der pflegerischen Leitung, um abzusprechen, ob hier ein Besuch wirklich Sinn macht. Wir haben in unserem Konzept die ganz nahe stehenden Angehörigen als Besuchergruppe. Das heißt, das sind die Kinder häufig oder der Ehepartner, die Enkelkinder zum Beispiel nicht, außer es gibt jetzt keine Kinder mehr. Aber wir beschränken uns wirklich darauf, dass es pro Bewohner nur eine ganz begrenzte Gruppe von Menschen gibt, die dann zu Besuch kommen dürfen, ja, oder zu Besuch kommen sollen. Die vereinbaren dann einen Termin mit uns, haben einmal die Woche eine Stunde, so haben wir in unserem Konzept jetzt erstmal vorgegeben. Manchmal vielleicht auch einen zweiten Besuch pro Woche, aber in der Regel ist es so einer pro Woche. Die Angehörigen kommen dann zum festen Termin, werden extern in diesen Besuchsraum reingelassen, sodass sie gar nicht die Einrichtung an sich betreten. Wir haben den Raum auch einmal abgeteilt sozusagen, das heißt, die Bewohner kommen durch die Einrichtung in diesen Raum und die Besucher sozusagen extern in diesen Raum rein und dort bekommen sie erstmal eine Hygieneeinweisung, das heißt, ihnen wird erzählt, was sie jetzt tun müssen, Händedesinfektion, Hände waschen, bei uns wird dann eben auch Schutzkleidung angelegt, Mund-Nasen-Schutz, Schutzkittel und Handschuhe. Also der Angehörige ist relativ stark eingepackt.
Wow.
Alles, was so an Schutzmaterialien irgendwie möglich ist, so ungefähr. Und dann haben wir zwei Besuchertische, die auch gut desinfizierbar sind, geschaffen. Und dort sitzt der Bewohner dann in einem Abstand von 2 Metern zu seinem Angehörigen. Genau. So ist im Prinzip das Verfahren. Da ist auch immer ein Mitarbeiter der Einrichtung sozusagen in greifbarer Nähe. Der hört jetzt nicht beim Gespräch zu, aber man braucht dann nur einmal winken und dann kommt der Mitarbeiter und ist eben beim Besuch so ein bisschen dabei. Sodass wir relativ sicher sein können, dass unter Einhaltung dieser Schutzmaterialien dann auch ein geschützter Besuch möglich ist.
Ja. Wow, also und die Schutzmaßnahmen, also die ganzen Kittel und so weiter, das stellt ihr den Angehörigen auch zur Verfügung?
Genau. Da sagen wir auch relativ konsequent, dass wir nicht wollen, dass was selber mitgebracht wird, weil es ist ja auch, man hört auch von einem Mundschutz, den man vielleicht jetzt seit Wochen trägt im Supermarkt und sonst wo, kann natürlich auch eine gewisse Gefahr ausgehen. Klar. Das heißt, er wird wirklich mit unseren Materialien versorgt, desinfiziert sich bei uns die Hände und ist dann wirklich eingepackt in Schutzmaterialien, dann eben bei seinem oder in der Nähe seines Angehörigen sozusagen.
Das ist aber auch echt eine Serviceleistung von euch, ne? Genau. Also das auch zu ermöglichen.
Das kann man auch von keiner Einrichtung verlangen, glaube ich. Ja. Da gehört eine große Logistik dazu. Mhm. Wir haben wirklich am Tag aktuell 20, 25 Besucher. Also ist richtig sozusagen was los. Danach müssen die Räume desinfiziert werden und die Tische desinfiziert werden. Das ist ein hoher Materialverbrauch. Wir haben mal so grob überschlagen, dass ungefähr 5 € an Material pro Besuch benutzt wird. Das ist eine große Herausforderung. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, weil wir eben jetzt gerade letzte Woche merken, dass wir Besuche wieder irgendwie ermöglichen müssen. Ne? Ja. Wir machen das natürlich nur bis zu der Grenze, zu der wir auch sicher Schutzmaterialien haben. Mhm. Zurzeit sind wir ganz gut ausgestattet, aber wir haben natürlich ganz klar gesagt, wenn wir merken, es wird irgendwie wieder etwas knapper, dann würden wir das auch sofort einstellen, weil das Personal natürlich als erstes versorgt sein muss. Also wir wollen nicht die Situation haben, dass wir fürs Personal nichts mehr haben, weil zu viele Besuche stattgefunden haben.
Ja, wow, also wirklich hohe logistische Herausforderung. Eine andere logistische Herausforderung für mich ist auch nochmal das Dokumentieren der Besucher. Also wenn man sich da auch nochmal auf die RKI-Richtlinie bezieht mit diesen 1, 2, 3 Kontakt, ja, Verlaufskategorien sozusagen.
Ja, ja. Genau.
Wie macht ihr das da? Also habt ihr eine stumpfe Liste? Also was heißt eine stumpfe Liste? Aber das ist so das pragmatische Ansatz, was wir auch immer rausgeben. Ne? Einfach eine Liste machen und aufschreiben, wer war, wann, von wem, mit welcher Uhrzeit in der Einrichtung.
Ja, also bei den Besuchsräumen oder beim Besuchsraum jetzt gibt es sowieso eine Erfassung, sozusagen Minuten genau so ungefähr, sowohl einmal durch die Terminvergabe, also eine Terminliste, wo wir nachvollziehen könnten, wer wann sozusagen Termin hatte. Und wenn derjenige in die Einrichtung kommt, muss er sich selber auch nochmal in eine Liste eintragen, dort auch nochmal bestätigen, eben, dass er auch frei von Symptomen beispielsweise ist und die Hygienerichtlinien verstanden hat. Darüber haben wir eine Kontaktnachverfolgung natürlich. Wenn es zum Beispiel bei Palliativsituationen auch zu Besuchen in den Bewohnerzimmern kommt, dann wird auch da entsprechend dokumentiert, wann welcher Angehörige wie zu Besuch war. Also da sind wir uns relativ sicher, dass wir recht gut auch rückverfolgen könnten, was für Kontakte hier in der Einrichtung auch stattfinden.
Ja, und müsst ihr das quasi in einem regelmäßigen Abstand die Besucher automatisch am Gesundheitsamt melden? Weil eigentlich ist ja nach meinem Verständnis auch so ein bisschen das die übergeordnete Stelle, die eigentlich das ja auch mit monitoren sollte. Also ja, dass man jetzt in stationären Einrichtungen das so auch noch ein bisschen auferlegt, habe ich mich ein bisschen drüber gewundert.
Ja. Ja, also es ist, Gott sei Dank sind die Listen sozusagen bisher nur in der Schreibtischschublade verschwunden, okay, weil es noch keine Kontaktverfolgung notwendig waren. Das Gesundheitsamt hat davon jetzt, schaltet sich da nicht ein und sagt, wir wollen mal sehen, was für Kontakte wo stattgefunden haben. Das wäre wahrscheinlich erst dann der Fall, wenn tatsächlich auch Infektionen da wären. Mhm. Bei den Besuchern muss man ganz klar sagen, dass die aufgrund der Einhaltung dieser Schutzmaterialien wahrscheinlich auch eher gar keine Kontaktpersonen wären, weil sie eben einen Mindestabstand von 2 Meter haben. Da ist noch eine Plexiglasscheibe dazwischen, da sind die entsprechenden Schutzmaterialien. Also sich dort zu infizieren, bin jetzt kein Virologe, aber von dem, was man weiß, ist das Risiko schon so gering, dass man dort wahrscheinlich sagen würde, okay, hier hat wahrscheinlich gar kein wirklicher Kontakt auch stattgefunden.
Mhm. Genau. Ja, wow, spannend. Vielleicht nochmal, ich weiß, du stehst auch im Kontakt mit dem Sozialministerium. Also gibt es da irgendwelche Neuerungen, auch einfach nochmal perspektivisch gesehen, oder gibt es schon irgendwas, was ja, wo es perspektivisch hingehen könnte?
Also zurzeit ist da, glaube ich, noch ein bisschen was in der Schwebe. Mhm. Wir hören ja gerade gestern, die Bundeskanzlerin hat nochmal gesagt, dass es auch neue Ideen für Besuche gibt, bestimmte Personen wieder zuzulassen. Hören wir aus Niedersachsen zurzeit noch ein bisschen wenig, wobei jetzt auch erst gestern die Äußerung der Ministerin dazu war. Ich glaube, aktuell liegt der Fokus eher noch auf diesen sicheren Besuchen, sage ich mal, mit Besuchsräumen. Man macht sich viel Gedanken darüber, wie kann man auch extern vielleicht Besuchsräume schaffen oder auch sowas wie Videotelefonie. Sowas ist, glaube ich, eher noch im Fokus, noch nicht so stark, sage ich mal, übliche Besuche, wie sie jetzt stattfinden würden. Also da hält man sich, glaube ich, noch ein bisschen zurück. Gucken mal, was wir in den nächsten Tagen da noch so sehen werden. Genau. Jetzt ist ja, wie gesagt, nochmal dazu aufgerufen worden, sich da nochmal mit zu beschäftigen. Die Bundeskanzlerin und auch Herr Weil haben ja nochmal für Niedersachsen jetzt gesagt, dass ihm die Besuche wichtig sind. Mhm. Von daher ist, glaube ich, zu erwarten, dass wir da irgendwas in den nächsten Tagen, Wochen auch nochmal erleben werden. Ja. Wobei ich denke, dass mit den Hygienekonzepten, die die Einrichtungen selber aufstellen können, glaube ich, schon einige sich auf den Weg gemacht haben und relativ sichere Besuche auch ermöglichen können. Ich würde mir wünschen, dass wir eher in diesem Bereich noch etwas länger unterwegs sind, als wirklich zu sagen, wir lassen wieder relativ unkontrolliert vielleicht Menschen in die Einrichtungen. Das muss auch logistisch möglich sein. Ja. Man kann nicht einfach irgendwie klingeln und sagen, ich möchte zu meiner Mutter. Da muss natürlich auch irgendjemand zur Verfügung stehen, der dann Schutzmaterialien beispielsweise bereitstellt. Also wir würden uns eher wünschen, dass es bei diesen geregelten Kontakten noch eine gewisse Zeit bleibt. Das funktioniert sehr gut. Und das ist für die Bewohner auch schön, dass sie überhaupt erstmal wieder einen Kontakt haben. Ich hoffe eigentlich eher, dass man da jetzt nicht zu überstürzt irgendwelche Dinge lockert.
Ja, ich glaube halt schon, auch der Druck ist insgesamt relativ groß, ne? Also was heißt relativ, das merkt man ja. Also deswegen haben wir vielleicht ja auch im Moment die Situation, dass die Bundesregierung sagt, ja, Länder, macht mal, und die Länder jetzt irgendwie sich versuchen zu entscheiden, in welche Richtung es gehen soll. Also ja, spannendes Feld, aber...
Es ist ja auch unglaublich schwer. Wir haben ganz, ganz viele Einrichtungen, die völlig frei sind von Corona-Infektionen, sowohl bei Mitarbeitern wie auch Bewohnern, oder zumindest keine bekannt geworden sind. Und wir haben dann Einzelfälle sicherlich, wo es relativ starke Ausbrüche auch in den Einrichtungen geht. Es ist natürlich auch ganz schwer, da jetzt wirklich etwas zu entscheiden. Ja? Ja, ganz klar ist, sobald es Infektionen gibt, glaube ich, da sind sich alle einig, können wir gar nicht über Besuche etc. nachdenken. Aber es gibt ganz, ganz viele Einrichtungen auch, die eben nichts haben und natürlich auch nichts bekommen wollen an Infektionen. Aber man muss einfach ein bisschen gucken, wie man da jetzt was Gutes auf die Beine stellt.
Ne? Genau. Und nochmal kreativer Ansatz, jetzt kommt ja dann doch der Sommer. Plant ihr ein Sommerfest oder wie auch immer geartet, einen kreativen Austausch mit den Bewohnern? Also habt ihr da...
Also intern werden wir natürlich oder machen auch schon eine ganze Menge. Es gibt auch da vom Bratwurstgrillen bis sonst was.
Super.
Ja, da findet eine ganze Menge statt. Ob jetzt ein klassisches großes Sommerfest wieder stattfinden wird, da bin ich eher noch ein bisschen skeptisch. Wir gucken eher, dass wir kleine Angebote wohnbereichsbezogen machen. Also dann macht mal dieser Wohnbereich im Garten was. Okay. Und am nächsten Tag vielleicht der nächste Wohnbereich. Bei uns gibt es Eis, was in der Einrichtung, ein Eiswagen, der durch die Einrichtung fährt und eine Popcornmaschine, die durch die Einrichtung fährt. Also da passiert eine ganze Menge. Das klassische Sommerfest, vielleicht auch mit dem Angehörigen, glaube ich, wird es in 2020 nicht geben. Ne? Macht wahrscheinlich auch keinen Sinn, selbst wenn die Infektionszahlen zurückgehen, glaube ich, ist das schon wieder ein bisschen zu große Lockerung, dann zu großer Schritt. Also ich glaube, 2020 heißt es eher in den Einrichtungen kreativ sein, sich da was ausdenken, was den Bewohnern natürlich trotzdem auch Freude macht, und hoffentlich kann man im nächsten Jahr dann mal wieder
durchstarten.
Wieder richtig durchstarten, genau. Ja.
Hast du, also ich fand den Ausdruck Corona-Moments, also das geistert so ein bisschen durchs Netz, und ich fand den eigentlich sehr schön. Ich habe nämlich meinen Corona-Moment sozusagen, oder Corona-Moment war, als ich einen Beitrag von einer Clownin gesehen habe, die ähnlich jetzt, wie ihr das auch schon vielleicht mit euren Gottesdiensten macht, quasi Chansons und humorvoll mit Bewohnern am Fenster stand.
Ja.
Hast du einen Corona-Moment, den du gerne teilen möchtest?
Oh, da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viel. Also die Mitarbeiter in Einrichtungen sind unfassbar kreativ. Also bei uns gibt es jeden Morgen eine Gymnastikrunde seit 30 Jahren in der Einrichtung, wo ein Physiotherapeut kommt und morgens sozusagen im großen Raum Gymnastik mit den Menschen macht. Das nutzen unglaublich viele Bewohner, jetzt in der aktuellen Zeit eben nicht. Und ein Wohnbereich ist zum Beispiel auf die Idee gekommen, dass immer der Bewohner in seiner Zimmer, in seiner Türzarge quasi auf dem Flur steht und dann auf dem Flur ein Mitarbeiter so ein Gymnastikprogramm mit den Bewohnern macht. Unglaublich schöne Bilder, wie alle Bewohner quasi in ihrer Türzarge stehen und Gymnastikübungen auf dem Wohnbereich mit Musik machen. Das war schon relativ am Anfang dieser ganzen Beschränkung einfach eine tolle, witzige Sache, die den Bewohnern Freude bereitet hat, dass man eben auch kreativ sein kann und sich da auch was einfallen lassen kann.
Ja, wow, das ist echt auch nochmal eine schöne Geschichte. Ja, hast du denn 5 konkrete Sachen, was du Tipps und Tricks, denen du den Einrichtungen gerne so auf den Weg mitgeben möchtest? Also was ist dir besonders wichtig, was wirklich nochmal Tipps und Tricks sind, worauf die Einrichtungen achten sollen oder... Ja.
Genau. Also ich denke, ganz, ganz wichtig ist, die Bewohner sehr gut im Blick zu behalten. Das hatten wir vorhin schon mal. Wo gibt es vielleicht Ausbruchsgeschehen? Da wirklich auch ganz genau hinzugucken. Das ist sicherlich ein Tipp. Unnötige Kontakte vielleicht auch in der Einrichtung zu vermeiden, wirklich zu gucken, bleiben die Mitarbeiter auf ihrem Wohnbereich, versorgen die in der Regel die gleichen Bewohner, also da auch sozusagen die Kontakte möglichst einzuschränken. Das wäre sicherlich nochmal so ein Tipp. Kreativ sein, was Angebote angeht. Der Mensch hat keinen Hausarrest in seinem Zimmer. Natürlich sollte es Großangebote nicht geben, aber da einfach mal kreativ sein, irgendwas ausprobieren, ob das funktioniert. Die Bewohner haben da viel Freude an vielen, vielen Dingen, und da kann man, glaube ich, da sollten sich die Einrichtungen einfach mal ein bisschen kreativ auf den Weg machen und was einfallen lassen. Tipp ist natürlich auch nochmal, Medien nutzen. Wir haben das vorhin mit den iPads nochmal gehabt. Auch Einrichtungen sollten da gucken, dass sie da irgendwelche Wege der Kommunikation schaffen, wenn vielleicht auch Besuche bei ihnen gar nicht möglich sind, weil die Situation es nicht ermöglicht, dass man wenigstens irgendwie so einen Austausch per digitaler Medien quasi dann irgendwie schafft. Eine gute Kommunikation zu den Mitarbeitern haben, die dürfen wir nicht vergessen bei dem Ganzen. Ja. Die Mitarbeiter sind jetzt seit vielen Wochen mit Mundschutz etc. unterwegs. Das ist auch ein belastender Faktor. Da muss man auch daran denken, was macht das mit den Mitarbeitern, wenn auch immer vielleicht eine gewisse Angst besteht. Es kann hier zu Ausbrüchen kommen. Man hört ja auch in den Medien, dass es eben Einrichtungen, die stark getroffen hat, wo es auch viele Mitarbeiter getroffen hat, dass die wirklich unter Vollbelastung zurzeit arbeiten. Da darf man auch die Mitarbeiter nicht vergessen. Auch da vielleicht mal ein bisschen kreativ sein und sich Dinge überlegen, wie man Mitarbeitern in diesen Zeiten dann auch mal eine Freude machen kann und die eben nicht vergisst, denen auch die Angst nehmen. sagen, wir sind gut ausgestattet mit Schutzmaterialien, wir können auch eine Infektion hier mal hinbekommen. Das wären so die Tipps, die ich da nochmal geben würde. Ob es jetzt genau 5 waren, weiß ich nicht, aber...
Ich habe auch nicht mitgezählt, aber ja, das waren, glaube ich, sehr gute Tipps. Und ja, wir können uns wahrscheinlich noch Stunden zu dem Thema unterhalten. Und ja, ich denke aber für heute... sind wir erstmal mit deinen guten 5 Tipps oder 7 Tipps ja, als Abschluss. Und ja, wir stellen wie immer auf unserer Homepage auch den Beitrag dazu zum Podcast. Mhm. Also wenn,
super.
Genau, da werden wir auch ein Bild von dir veröffentlichen. Ich hab dich gefragt, ne, wir dürfen das. Und
ja,
dann haben die Hörer auch ein Gesicht, wer Lars Müller noch nicht kennt. Und die Kontaktdaten können dann über mich oder über uns auch, falls noch Fragen sind,
ja, denke gerne, ich. Gerne, gerne, gerne. Einrichtungen sollen auch gerne darauf zukommen.
Genau.
Auch die Verbände nutzen, da gibt es ganz viele Informationen, auch für die Einrichtungen. Da wird einem, glaube ich, auch überall gut geholfen.
Ja.
Von daher, ja.
Genau, entweder ja, bei uns in der Notfallberatung oder bei euch, also bei dir direkt nachfragen oder die Verbände nutzen. Ja,
super.
Lars, dann vielen lieben Dank. Wir haben schon
gerne.
Über eine Stunde gesprochen,
ja,
die Zeit ging schnell.
Und ja, ist ja auch ein Thema, was umfangreich ist,
genau.
Was allen gerade sozusagen auf die
Der
Nägel
Seele
brennt,
brennt,
das
ne?
Thema ist. Vielleicht hoffen wir, dass man 2021 mal wieder über was anderes als Corona sprechen kann.
Genau. Ja, super.
Super.
Vielen lieben Dank.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ja, sehr gerne.